Guten Abend nochmal, ich darf meine Gäste vorstellen. Oder kennen Sie sie schon, klar. Sebastian Krumbiegel, die Prinzen. Leipzig, der Chor, das Engagement für die Demokratie. Du, wir sind per Du, obwohl wir uns eben erst persönlich kennenlernen durften, reist durch die Republik und stehst gerade für die Demokratie, die weiblich ist und gegen den Krieg, der männlich ist.
Und ich versuche das, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht immer. Und gerade wenn du Krieg und Frieden ansprichst, ist das ja auch ein sehr weites Feld und ist das ja sehr schwierig, dafür oder dagegen zu sein. Also natürlich sind wir alle gegen Krieg, logisch, aber es ist eben alles sehr schwierig. Ich glaube, das werde ich heute ganz oft sagen, weil es ist alles sehr schwierig.
Ja, es ist, ja. Und wir versuchen, gute Antworten drauf zu finden, unter anderem auch mit Konstantin Küspert, Dramaturg in Regensburg, lebend, gebürtig auch aus Regensburg, also so ein Bayer, der jetzt in Nürnberg Theater macht, inszeniert, schreibt und sich sehr viel mit all dem beschäftigt hat, was wir rechtes Denken nennen. Dazu vielleicht ein bisschen später. Ich bin Katja Gloger, ich bin Journalistin, schreibe so vor mich hin, war lange in Moskau, war in Washington, beschäftige mich schwerpunktmäßig mit einem gewissen russischen Präsidenten und seiner Politik und freue mich heute Abend moderieren zu dürfen zu dem großen Thema, zu dem wir alle gekommen sind. Und die Eingangsfrage ist an euch beide, vielleicht mit Konstantin beginnend: Gibt es Meinungsfreiheit in Deutschland?
Ja. Völlig ohne jeden Zweifel. Es gibt Meinungsfreiheit im Sinne von, weil das ist ja das zentrale Missverständnis immer, der Staat kann mir nicht vorschreiben, was ich zu sagen habe oder was ich nicht zu sagen habe. Was nicht heißt, dass es nicht Versuche gibt, diese Meinungsfreiheit zu erodieren. Die gibt es immer. Und da bin ich sehr froh über unser politisches System, welches rechtsstaatlich ist, welches eine gut geschützte Jurisdiktion hat, eine gut geschützte Gerichtsbarkeit, die dann auch gelegentlich diese Meinungsfreiheit garantiert und wiederherstellt. Also ja, gibt's.
Ja. Sebastian, wie definierst du Meinungsfreiheit? Auch das, was man aushalten muss, gehört es auch dazu?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir alle miteinander mehr aushalten müssen, dass manchmal Leute anderer Meinung sind und dass das auch gesund ist, dass wir alle hier unterschiedliche Meinungen zu irgendwelchen Dingen haben. Und wir könnten jetzt verschiedene Beispiele nennen. Also ich habe gerade schon angedeutet, Krieg und Frieden und Ukraine und Waffenlieferungen ja oder nein oder was auch immer. Und ich merke das an mir selbst, dass ich da mir selbst auch zugestehe, meine Meinung da, ja, dass die schwankt, dass ich da nicht so richtig mir im Klaren darüber bin und dass ich das aber auch gesund finde, dass man seine Meinung ändern darf oder dass man unsicher sein darf, was solche komplexen Fragen betrifft. Also, aber die Frage nach der Meinungsfreiheit, auf jeden Fall gibt es die. Es gibt aber eben auch das Gefühl vieler Menschen, dass es die nicht gibt. Und diesem Gefühl müssen wir auch in irgendeiner Weise Rechnung tragen, weil das hat alles auch seine Gründe. Und wenn wir jetzt, waren vorhin die Fragen über Gendern oder über was weiß ich was, also ich halte es aus, wenn Leute gendern und ich halte es auch aus, wenn Leute nicht gendern. Es gibt aber eben auch Leute, die gendern und halten es nicht aus, wenn andere Leute nicht gendern, und das halte ich für einen Fehler, weil die Meinungsfreiheit ist da. Es darf jeder gendern oder nicht gendern, so wie er das will, und ich finde beide Extreme finde ich total bescheuert, weil lass doch den Leuten ihre Haltung und ihre Meinung, wo die Meinungsfreiheit ein Riegel vorgeschoben worden ist oder werden muss, ist, sobald es darum geht, dass Gesetze nicht eingehalten werden. Also was weiß ich, den Holocaust zu leugnen, ist eine Straftat in Deutschland. Und ich bin froh darüber, dass es eine Straftat ist, den Holocaust zu leugnen. Und wenn jemand das trotzdem tut, dann wird er bestraft. Und das finde ich richtig so. Wenn jemand sagt, aber was weiß ich, die Erde ist eine Scheibe und davon überzeugt ist, wird er nicht bestraft. Und er kann das sagen. Und er muss dann nur sich anhören von irgendwelchen Leuten, dass sie ihm sagen, ey, pass mal auf, Baby, du hast irgendwie den Schuss nicht gehört. Und das finde ich auch richtig. Aber ich finde, es kann jeder Dinge sagen, die er denkt, solange sie nicht justiziabel sind und solange sie auch nicht herabwürdigend sind oder volksverhetzend oder eben die andere Menschen einfach schlecht behandelt. Solange du rassistisch bist, das lehne ich ab. Solange du antisemitischen Scheiß von dir gibst, das lehne ich ab. Und da denke ich, da gibt es natürlich Grenzen und die sind aber durch Recht und Gesetz geschützt. Deswegen, und ich weiß auch, dass es da viele Grauzonen gibt übrigens, ja. Und wo wir alle miteinander überfragt sind, wie weit wir uns aneinander ranlassen und was wir eben, um darauf zurückzukommen, was wir aushalten müssen. Ich finde, wir sollten uns angewöhnen, wieder ein bisschen mehr auszuhalten, dass andere Leute anderer Meinung sind, solange sie sich in einem demokratischen Grundkonsens bewegen.
Und das ist ja genau der Punkt. Also was du gerade gesagt hast, finde ich sehr richtig. Diese wichtige Unterscheidung zwischen Meinungsfreiheit und Widerspruchsfreiheit. Dass man eben aushält, dass andere Leute die eigene Meinung, die natürlich geschützt ist, doof finden. Und da, weil du das mit dem Gendern gesagt hast, ich bin ja von Bayern, und in Bayern, da wird nicht gegendert. Das ist jetzt gesetzlich verboten. Die haben jahrelang die Narrativ von der Sprachpolizei und dass man ja jetzt Genderzwang und so, und da hat der bayerische Ministerpräsident einfach selber Sprachpolizei gespielt und das Gendern verboten. Also in Bayern darf man nicht schreiben, wie man will, zumindest nicht an Universitäten.
Wird man dann eingesperrt?
Naja, in Amtsstuben und an Schulen ist ja vielleicht schon genau. merkwürdig ja, genug,
kriegst du,
aber...
Du kriegst halt Punktabzug, im Abitur kriegst du Punktabzug. Ja. Okay, ja.
Und das ist nicht gut. Ja, definitiv, ja.
Aber dennoch ist es ja für so 75 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes, Artikel 5, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, eins der großen, wenn nicht sogar mit das größte Recht in einem liberalen Rechtsstaat, stehen wir doch irgendwie auf schwankendem Grund. Sie haben bestimmt alle von dieser Meinungsumfrage gehört, die ja auch eine Basis irgendwie ist für unsere Gesprächsreihe. Der Freiheitsindex, der seit 70 Jahren die Frage stellt, haben Sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine Meinung frei sagen kann? Oder ist es besser, vorsichtig zu sein? Seit 70 Jahren wird diese Frage gleichgestellt. In diesem Jahr, also Ende Dezember des vergangenen Jahres war sagen die letzte Erhebung, haben wir den tiefsten Stand dieser subjektiven Meinungsfreiheit in all diesen 70 Jahren erreicht. Nur noch 40% der Befragten in ganz Deutschland, auch übrigens mit kaum Unterschied zwischen Ost und West oder Jung und Alt und auch bis auf eine Ausnahme kein Unterschied oder kaum ein Unterschied, was Parteizugehörigkeit betrifft. Nur noch 40% der Menschen, der Befragten, sind der Annahme, der Meinung, dass man seine Meinung wirklich frei äußern kann. Die Mehrheit sagt, lieber ein bisschen vorsichtig sein. Wie ist das zu erklären, wenn es überhaupt zu erklären ist, Sebastian?
Ja, wenn ich das gerade gehört habe, dass Ihr Punkt abgezogen wird, dann verstehe ich, dass da Leute auf Barrikaden gehen, dass sie dann irgendwie sagen, nee, das ist nicht cool und das ist auch nicht cool. Also wir haben heute Dennis Yücel hier unter uns und der kann ein Lied davon singen, was es heißt, wenn du wegen Meinungsfreiheit Ärger kriegst, ja, oder stell dich mal auf dem Roten Platz in Moskau und sag, Putin ist ein Arschloch, dann kriegst du irgendwie echten Ärger. Und das, bei uns kannst du dich auf jeden Marktplatz stellen und kannst sagen, Scholz ist bescheuert und da passiert dir nichts. Und das ist, ich kann die Frage nicht beantworten, weil das ist eine dieser Fragen, die, ich weiß nicht, woran das liegt, warum so viele Leute das so sehen. Ich weiß, dass das Gefühl da ist und dieses Gefühl, du musst diesem Gefühl irgendwie Rechnung tragen und du musst, also wenn jemand sich ängstigt vor irgendwas, kannst du ihm nicht einfach sagen, hab mal gefälligst keine Angst mehr. Dann hat derjenige Angst davor, seine Meinung zu sagen. Und dann glaube ich, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, dass wir miteinander reden, ey. Dass wir solche Veranstaltungen wie heute durchführen, dass wir offen sind, eben auch für andere Meinungen. Und ich kann von mir persönlich sagen, ich habe da auch versucht, mich zu öffnen. Also wenn ich an mich vor 20 Jahren denke, ich fange mal andersrum an. Ich habe dieses Jahr verschiedene Parteien unterstützt, teilweise. Und ich habe dieses Jahr, also ich bin ein sozialdemokratisch sozialisierter Mensch. Mein Vater hat uns Kinder damals so erzogen, guck mal hier, Willy Brandt der Gute und Franz Josef Strauß das der Böse. Das war natürlich sehr leicht, ja, aber ich habe das verstanden als Kind oder habe geglaubt, es zu verstehen und habe dieses Jahr unter anderem schon mit Bodo Ramelow Veranstaltungen gemacht in Thüringen. Ich habe natürlich mit Olaf Scholz Veranstaltungen gemacht. Ich habe mit Bettina Jarasch in Berlin für die Grünen Veranstaltungen gemacht. Und um jetzt mal richtig dem Ganzen die Krone aufzusetzen, aus meiner Sicht, ich habe bei den Stichwahlen um das Oberbürgermeisteramt in Bitterfeld und in Nordhausen habe ich den CDU-Kandidaten unterstützt und habe da eben Videobotschaften rausgeschickt und habe gesagt, hey Leute, es gibt bei euch eine Stichwahl zwischen AfD-Kandidat und zwischen CDU-Kandidat und ich möchte euch herzlich bitten, liebe Leute, bitte wählt den Kandidaten der Christlich-Demokratischen Union. Ich habe dann gleich im nächsten Satz gesagt, dass ich das jemals sagen würde, hätte ich selbst nicht gedacht, aber es ist an der Zeit. Und am Ende stehen wir auf derselben Seite der Barrikade und ich unterscheide da wirklich zwischen Demokraten und Nicht-Demokraten und ich halte die sogenannte, ich sage ja wirklich gerne die sogenannte AfD, weil sie ist für mich keine Alternative, sie ist für mich eine Schande, ehrlich gesagt. Ich halte die für nicht demokratisch und ich glaube, es ist auch mittlerweile belegt, wenn sie vom Verfassungsschutz, ich weiß, dass es da viele Meinungen drüber gibt, nehmen den Verfassungsschutz ernst oder nicht oder nehmen diese Gesetze ernst oder nicht. Ich persönlich, wenn ich mir das Programm der AfD angucke und ich habe es mir angeguckt, dann wird mir Himmel Angst, was die vorhaben. Also wenn, was weiß ich, wenn Björn Höcke sagt, wenn ich rankomme, dann wird es keine Inklusion an Schulen mehr geben, dann werden behinderte Menschen nicht mehr mit anderen normalen Kindern zusammen unterrichtet oder ich schalte gleich mal den Rundfunkstaatsvertrag, schalte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab, was er dürfte, wenn er Ministerpräsident wäre, weil Rundfunk eben dann Ländersache an dieser Stelle ist. Hey, dann wird mir echt Himmel Angst, weil ich glaube, das hast du vorhin gesagt, eine demokratisch kontrollierte Medienlandschaft ist gut, dass wir verschiedenste Leute im Parlament sitzen haben, die von ganz links bis demokratisch rechts oder eben von konservativ bis links, dass die einen Rundfunk kontrollieren oder ja, das finde ich gut.
Kommen wir bestimmt gleich noch zu AfD, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und sowas. Ich würde gerne mal ganz kurz, Konstantin, auf diese Umfrage kommen, denn wenn man sich die Zahlen ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man, dass viele der Menschen, die sagen, man kann seine Meinung nicht mehr frei äußern, dass die auf mögliche Sanktionen verweisen, wenn man gegen die Regeln der angeblichen politischen Korrektheit irgendwie verstößt. Auch das quer durch alle Parteien, quer durch alle Altersgruppen, kaum ein Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Die Menschen sagen, es ist heikel geworden, über Muslime zu sprechen kann man nicht mehr. Man darf auch nicht Vaterlandsliebe thematisieren. Immer wieder kommt das Großthema gendergerechte Sprache, das einen so aufregt. Gibt es sowas wie einen Meinungsdruck, den man in der Familie merkt, am Arbeitsplatz, in der Kneipe, in öffentlichen Debatten. Ist das feststellbar?
Ja, das ist eine soziologische Frage, weil wir sind ja keine frei durch den Raum geisternde Partikel, die völlig ungelöst mit beliebigen anderen Partikeln interagieren, sondern wir befinden uns ja alle in sozialen Systemen und in Blasen und in Räumen und in Strukturen. Und diese Räume und Strukturen überlappen sich. Und ich glaube zum Beispiel, dass es bestimmte Haltungen gibt, die in bestimmten Kontexten zum guten Ton gehören und die nicht zwangsläufig in anderen Kontexten zum guten Ton gehören. Das heißt, jetzt immer unter der Maßgabe, dass wir eine völlig als Spezies was erlebt haben in unserer aller Lebenszeit, sogar in Aarons Lebenszeit, das völlig neu ist. Wir sind zum ersten Mal durch das Internet de facto Telepathen. Wir sind de facto zu jedem Zeitpunkt mit jedem anderen Menschen verbunden oder verbindbar und haben dessen Gedanken im Kopf sozusagen, hören die, spüren die in den sozialen Netzwerken, in denen wir uns bewegen und in diesem digitalen Austausch. Und da bilden sich wahnsinnig schnell Mobs, Strukturen, wo Leute früher einzeln ihren Fernseher angeschrien haben, wenn sie sich über was geärgert haben. Gehen sie jetzt auf Reddit oder auf Facebook und posten irgendwas und dann melden sich Leute aus Konstanz, aus Bitterfeld, aus fucking Reykjavik und sagen, ja, das geht mir genauso. Und dann bildet sich eine Gruppe, die keine physischen Mistgabeln mehr in der Hand hat natürlich, aber doch eine bestimmte Meinungsdruck oder eine bestimmte Energie, kinetische Energie auch erzeugen in ihrer Meinung. Und das ist wahnsinnig bedrohlich. Und das gibt es natürlich dann, im Endeffekt führt es dann zu diesen Situationen, dass dann bestimmte Institutionen zum Beispiel vor diesem Druck der vermeintlichen Öffentlichkeit einknicken und bestimmte Leute ausladen oder so. Und das ist dann das, was immer noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Der Staat mischt sich da nicht ein, aber diese bestimmte Institution, in Anführungszeichen, cancelt jetzt einen Talkgast zum Beispiel wegen bestimmter Sachen, die er oder sie gesagt hat. So. Und das haben wir alle schon erlebt, das können wir alles beobachten. Und daher kommt dann das Gefühl, dass der Manfred aus Regensburg-Burgweinting auf seiner Baustelle nicht mehr über Muslime sprechen darf. Was de facto natürlich auch nicht stimmt. Aber was dann dieses Gefühl ist, weil wir das so erlebt haben, weil wir diese Kontexte kennen. Gleichzeitig, dadurch, dass wir diese Meinungsräume uns immer wieder schaffen im Internet, dass wir uns immer wieder instinktiv, weil das ist tief in unserer DNA, so funktionieren wir als Menschen, als soziale Wesen, immer wieder versuchen zu homogenisieren in der Gruppe, dass wir immer wieder versuchen, uns zu synchronisieren mit Gruppen. Das ist, habe ich neulich gelesen, interessanterweise. Das ist der Grund, warum unsere Haare, also jetzt meine nicht unbedingt, aber generell die Haare unserer Spezies immer weiter wachsen, weil wir dadurch Frisuren machen können. Und so können wir uns in Gruppen leichter unterteilen. Das ist total interessant. Wir versuchen immer, Gruppen zu bilden. Und wenn wir dann eben uns außerhalb unserer Gruppe sehen, dann fürchten wir Sanktionen. Und wir haben durch das Internet, ist das total überbedient worden. Und wir haben wirklich verlernt, was ich vorhin gesagt habe, Widerspruch, Konflikt, Meinungspluralismus auszuhalten. Und das gilt jetzt eben auch für Institutionen. Die Leute ausladen.
An dieser Stelle ist in der Aufnahme leider der Ton ausgefallen, deswegen springen wir um ein paar Minuten nach vorne.
Wir haben einen Geist aus der Flasche gelassen, den wir nicht mehr kontrollieren können, kaum noch kontrollieren.
Mit dem Internet. Naja, wir sind ja keine Maschinenstürmer, also wir sind ja... Also ich versuche ja sozusagen offen zu sein und das auch als eine Art Fortschritt zu sehen. Und die Idee des Internets war ja die, geil, irgendwie jeder hat eine Stimme und jeder kann seine Meinung sagen. Und dass das natürlich von einigen missbraucht wird und nicht jetzt nur von den einigen wenigen, die eben da in Reykjavik oder Bitterfeld oder irgendwo sitzen, sondern dass da teilweise wirklich auch... richtig Methode hat von einigen Leuten, was Fake News betrifft, was irgendwie eben einfach falsche Dinge, die behauptet werden, das ist ein Problem. Das ist natürlich ein Problem. Und ich selbst bin auch gut Shitstorm erprobt. Also ich habe auch schon, ich krieg's permanent irgendwie ab und lese mittlerweile aber wirklich diese Kommentare nicht mehr, weil ich das dann eben auch schon sehe, dass eben unter irgendeinem Post von mir dann nicht mehr nur 20 oder 30 Kommentare sind, sondern 1000. Und dann sehe ich die Profilbilder und weiß dann schon, okay, und ich tue mir das nicht mehr an. Und ich weiß noch, mein erster Shitstorm ist knapp 10 Jahre her, das war Anfang 2016, das ist also 8,5 Jahre her. Das war kurz nach der damaligen Silvesternacht von Köln, als auf der Domplatte eben, ja, was da eben, wir wissen, was da passiert ist, ja, Übergriffe, oder wir wissen eben nicht so genau, was passiert ist, ja, und damals wusste es auch noch keiner so genau, was passiert ist, und ich stand damals in einer Anti-Nazi-Demo in Leipzig in der ersten Reihe, An dem Tag hat Pegida versucht, nach Leipzig zu mobilisieren. Es war übrigens dieselbe Nacht, derselbe Abend, an dem 100 Neonazis die Wolfgang-Heinze-Straße in Connewitz in Schutt und Asche gelegt haben, was wirklich hardcore war, was wir damals noch nicht wussten. Und ich stehe in der ersten Reihe mit dem Banner Weltoffenes Leipzig und es kommt ein Kameramann auf mich zu und fragt, Herr Kummige, warum stehen Sie denn hier? Und wo ich eben gesagt habe, ja, steht doch hier. Und ich stehe eben da, weil ich für eine weltoffene Stadt bin und weil ich für einen respektvollen Umgang bin und weil ich nicht möchte, dass sowas Ausgrenzendes und sowas Hetzerisches wie Pegida bei uns Fuß fassen kann. Was die Leute in Leipzig übrigens auch geschafft haben, weil Pegida nie eine Chance hatte, in Leipzig irgendwie auf die Füße zu kommen. Und dann kam die Nachfrage von ihm, und das war wie gesagt Anfang Januar, es war 11. Januar, kam die Nachfrage, lassen Sie die Ereignisse der Kölner Silvesternacht diesbezüglich nicht umdenken, von wegen multikulturelles Leben und so weiter und so fort, wo ich echt auch erstmal gedacht habe, du Penner, was willst du eigentlich jetzt von mir? Wo ich versucht habe, freundlich zu bleiben und wo ich gesagt habe, und wo ich auch einen Fehler gemacht habe, wo ich erstmal hätte sagen müssen, obwohl noch keiner genau wusste, was da wirklich war, ich hätte erstmal sagen müssen, wenn da schlimme Dinge passiert sind, gehören die Leute bestraft, die da irgendwas gemacht haben. Habe ich leider nicht gemacht. Ich habe gesagt, eben auch im Rücken von dem, weswegen wir an dem Abend da waren, ich habe gesagt, ich glaube, dass diese Ereignisse von der falschen Seite missbraucht werden. Und dann habe ich den Satz gesagt, der mir dann um die Ohren geflogen ist, weil ich habe gesagt, wenn betrunkene junge Männer zusammenkommen, können schlimme Sachen passieren, egal wo sie herkommen. Also egal, ob die jetzt aus Syrien kommen oder aus Bitterfeld. Ja, und das, da stehe ich auch nach wie vor dazu. Es war nur eben unglücklich und es war nicht klug von mir, weil ich hätte das eben relativieren müssen. Und das habe ich nicht gemacht und das flog uns allen um die Ohren. Da meine Kollegen, meine Bandfreunde haben mich angerufen und gesagt, was hast denn du für einen Scheiß erzählt? Wir kriegen hier einen unglaublichen Shitstorm von Tausenden von Menschen. Und wir hatten damals auch noch keine Ahnung, wie Echo-Kammern funktionieren, wie Bots funktionieren, wie dieses ganze System funktioniert. Und ich habe mich damals, ich will es nicht rumjammern, ich will mich da nicht als Opfer dazu hinstellen, aber ich habe mich echt irgendwie erst mal ein paar Tage nicht rausgetraut. Ich habe echt gedacht, scheiße, die Welt hasst dich jetzt. Und deswegen kann ich das nachvollziehen. Ich hatte danach das Glück, dass ich eine Woche später bei Plasberg eingeladen war, bei Hart aber fair, und habe dieses Podium sozusagen genutzt, um mich zu erklären und zu sagen, so und so sieht's aus und so habe ich das gemeint. Und aber es gibt heute noch im Netz irgendwie Fotos von mir, wo drunter steht, Krummiegel, Doppelpunkt, befürwortet Vergewaltigung. Ja? Und das ist natürlich hart. Ja? Und ich weiß, dass viele Leute durch diese Hetze im Netz oder durch diesen Hass, der wirklich dem Tür und Tor geöffnet werden, dass sie daran zerbrechen. Ja? Und also ich versuche mich da zu schützen, lese, wie gesagt, viel von dem Scheiß nicht mehr, aber ich weiß, dass es den gibt. Und ich weiß aber auch, dass es eben nicht die virtuelle, nicht die wahre Welt ist. Die analoge Welt ist eine andere als die virtuelle Welt. Was vielleicht aber auch nicht unklug ist, finde ich. Ja, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn du erstmal ein bisschen länger überlegst, bevor du irgendwie einen raushaust. Ja? Weil man, also ich weiß doch auch, ich habe doch selbst auch Fehler gemacht. Und auch bei Corona kann ich mich selbst an die eigene Nase fassen, dass ich da auch, glaube ich, zu hart geurteilt habe über Leute, die sich nicht haben impfen lassen. Ja? Und das, ich glaube, wir sollten uns da alle hinterfragen und sollten alle gucken, dass wir einfach auf Leute mit anderen Meinungen zugehen und versuchen, sie zu verstehen. Und es gab also diese, mit Jan-Josef Liefers zum Beispiel, ja, gab es so das Ding irgendwie, er war bei dieser Aktion dabei, wo verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler mit diesen Papiertüten reingeatmet und irgendwie eben versucht haben, das in irgendeiner Weise satirisch oder ironisch zu bewerten, was da eben mit der Corona-Politik passiert, was ich überhaupt nicht glücklich fand. Ich fand das wirklich nicht gut, aber ich kenne Jan-Josef und ich weiß, wie er das gemeint hat. Und ihn, also der hat kein Berufsverbot gekriegt, ey. Der hat weitergemacht und der, natürlich muss er sich gefallen lassen, dass er angemault wird. Ich muss mir auch gefallen lassen, dass ich angemault werde, wenn ich was erzähle, was ich eben nicht durchdacht habe. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, erstmal nochmal zu überlegen, bevor ich irgendwie gerade virtuell irgendwas von mir gebe. Ja? Wir machen immer Fehler, wir alle machen Fehler, Leute. Ey, wir sind Menschen und uns passiert Scheiß und der passiert dir und mir und uns allen. Und wir sollten, glaube ich, ich finde das gar nicht schlecht. Hey, überleg doch wieder ein zweites Mal. Also meine Mutter hat immer früher gesagt zu mir, weil ich immer ein sehr impulsiver Mensch war, hat mir gesagt, Junge, zähl erst mal bis 10. Und ich habe dann gesagt, ich komme immer nur bis 3. Und es ist wirklich, es ist eigentlich ein guter Rat. Lauter die Leitung.
gefallen sein müsste. Das ist auch ganz viel, was ich sage, darüber, dass der Ton ein anderer geworden ist, dass der Ton so wütend geworden ist, so aggressiv geworden ist, verletzend geworden ist. Gibt es dafür, gibt es für diese immer weniger unterdrückte Wut vieler Menschen, gibt es dafür eine sinnvolle
Erklärung? Ja. Nämlich genau das, was ich vorhin meinte, dass man, wo man früher den Fernseher angeschrien hat, schreibt man jetzt ins Internet, man ist immer noch alleine, man ist alleine mit seiner Wut, man ist alleine mit seiner Frustration und lässt es raus. Mich hat heute ein Autor angeschrieben, der Mitglied bei uns ist, der hat mich geupdatet über eine Situation. Wir teilen uns ein bisschen die hinter den E-Mail-Adressen und da kam die Presse@pen-berlin-Adresse kam vor einigen Monaten eine Mail, richten Sie Ihrem Schreiberling, dieser Autor, aus, dass wenn er noch einmal sich so über andere Leute lustig macht, dass ich ihn möglicherweise kaputt haue, sodass er dann für den Pen Berlin nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zur Verfügung steht, schreibt er mir einfach an die Mailadresse, unter einer bestimmten Adresse. Ich habe das dem weitergeleitet. Der hat gesagt, ah ja, okay, zeige ich an. Und jetzt heute hat er mir geupdatet, der Typ ist ausgeforscht worden, die Staatsanwaltschaft hat ihn gefunden, der Anwalt hat da gab es dann einen Strafbefehl, der hat sich zuerst geweigert. Das ist ein 72-jähriger Typ vom Bodensee, der sich da wichtig macht im Internet, der irgendwie so rumlaviert hat und versucht hat, das zu erklären, das hat er gar nicht so gemeint und so. Lange Rede, kurzer Sinn, der zahlt jetzt 4.000 Euro und dann ist er weg. Man muss, wie du vorhin gesagt hast, man muss das alles auch nicht so ernst nehmen. Das sind einfach auch nur irgendwelche Hanseln im Internet. Also
es ist natürlich aber die Frage, also ich habe die Frage nicht so verstanden, wo kommt das her? Ja?
Ich muss kurz eine, ich habe immer so ein bisschen die schöne Rolle, dann wirklich ein bisschen in die Pressefreiheit einzugreifen an dieser Stelle.